Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Matthias Wetzel. In Berlin eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist für Menschen mit geringerem Einkommen nahezu unmöglich geworden, zumal in Zentrumsnähe. An der Frage, wie das Problem gelöst werden kann, scheiden sich die Geister. Für einen eher radikalen Weg setzt sich die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ein. Sie will erreichen, dass große, renditeorientierte Wohnungskonzerne gegen eine Entschädigung enteignet werden. Damit es einen Volksentscheid über das Thema gibt, haben zahlreiche Helfer über Monate Unterschriften gesammelt. Am Nachmittag wurden die Listen offiziell übergeben. Unsere landespolitische Reporterin Ute Schumacher hat das vorläufige Ergebnis.
Insgesamt sind 349.658 Unterschriften zusammengekommen. Auch wenn viele ungültig darunter sind, ist das notwendige Quorum erfüllt, erklärte die Landeswahlleitung. Laut Berliner Verfassung müssen 7% der Wahlberechtigten binnen 4 Monaten einem Volksbegehren zustimmen. Das Quorum liegt damit bei rund 175.000 gültigen Unterschriften. Das erfolgreiche Volksbegehren ist die Voraussetzung dafür, dass es zu einem Volksentscheid über die Enteignung großer Immobilienkonzerne in Berlin kommt. Dieser Volksentscheid ist nun am 26. September möglich. An diesem Tag finden in Berlin ohnehin schon die Bundestagswahl, die Abgeordnetenhauswahl und die Wahl zu den Bezirksverordnetenversammlungen statt. Ziel der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen ist es, Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen zu vergesellschaften.
Und mit dieser Forderung muss sich dann der neue Senat auseinandersetzen. Ute Schumacher war das. In dieser Woche haben erst der Bundestag, nun auch der Bundesrat dem neuen Klimaschutzgesetz zugestimmt. Danach soll in Deutschland spätestens in 24 Jahren nur noch so viel Treibhausgas ausgestoßen werden, wie an anderer Stelle wieder aufgenommen wird. Wie Brandenburg das genau erreichen will, soll in einem Klimaplan festgeschrieben werden. Der hatte ursprünglich allerdings noch eine andere Zielmarke, weiß RBB-Reporter Markus Woller. Der war bei der Auftaktveranstaltung zur Aufstellung des neuen Plans.
Mit der Ankündigung eines eigenen Klimaplans wollte Brandenburgs Koalition Anfang letzten Jahres eigentlich ein ambitioniertes Zeichen für den Klimaschutz setzen. 2050 hieß es damals noch, wolle man CO2-neutral sein. Der Bund hat dieses Ziel nun durch sein neues Klimagesetz noch einmal nach oben geschraubt, sagt Umweltminister Axel Vogel beim Kickoff für den Brandenburger Klimaplan.
Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, ja, das ist ambitioniert, aber nicht utopisch, weil wir kennen die Schlüsseltechnologien, die es dazu bedarf. Wir werden in allen Sektoren viel deutlicher aufs Tempo drücken müssen, um unsere Zielsetzungen zu erreichen.
Nur noch so viel CO2 in die Luft pusten, wie die Wälder und Moore aufnehmen können. Einfach wird das in Brandenburg nicht. Größtes Problem sind weiterhin die Kohlekraftwerke in der Lausitz. 60 Megatonnen CO2 pro Jahr stoßen die aus. Dreimal so viel wie die Berliner Kraftwerke. Der Klimaexperte Rainer Barke.
Nach unseren Erkenntnissen ist es eine absolute Notwendigkeit, die Kohleverstromung bis 2030 zu beenden, weil wir ansonsten die Klimaziele nicht erreichen werden.
Politisch aber ist das bislang keine Option. Die Fleischproduktion in Landwirtschaftsbetrieben und der zunehmende Verkehr drücken ebenfalls auf die Klimabilanz. So sehr, dass Brandenburg heute schon kaum eine Chance hat, weitreichende Klimaziele zu erreichen, sagt Bernd Hirschel vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung.
Wir müssen dringend kurz- bis mittelfristig sehr wirksame Maßnahmen ergreifen, um zumindest die nach dem Pariser Übereinkommen geforderten deutlich unter 2-Grad-Zielsetzungen zu erreichen.
Erste Maßnahmenvorschläge liegen bereits auf dem Tisch. So soll so schnell wie möglich zum Beispiel der Verkehr elektrifiziert, grüner Wasserstoff als Energieträger eingesetzt und umweltfreundliche Heizungen gefördert werden. Auch die erneuerbaren Energien sollten deutlich ausgebaut werden, hieß es. Die Umsetzung des Klimaplans soll dann ab Herbst nächsten Jahres beginnen und streng überwacht werden.
Und die Aufstellung des Klimaplans hat jetzt in Brandenburg begonnen. RBB-Reporter Markus Woller war das. Berlin und Brandenburg machen schon viel gemeinsam. Da liegt es nahe, auch bei der Versorgung von Patienten zusammenzuarbeiten, die unter den Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung leiden. Die brandenburgische Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher hat vorgeschlagen, dazu ein Netzwerk von Kliniken zu bilden. Die Brandenburg-Klinik in Wandlitz und die Lungenklinik Berlin-Buch probieren schon jetzt, wie das gehen kann. Unser Reporter Michael Lietz hat sich bei Beteiligten und Betroffenen umgehört.
Sven Strübing hat es voll aus dem Leben gerissen. Morgens war der 57-jährige Potsdamer noch arbeiten, Abends lag er schon im künstlichen Koma. Fast 4 Monate ist das jetzt her. Im Mai haben sie ihn dann aus der Intensivstation in die Reha verlegt.
Das Einzige, was noch ging, waren die Arme. Und die Beine waren ja im Grunde genommen total ohne Muskeln, ohne den Antrieb, da überhaupt was zu machen.
Multiorganversagen, Schlaganfall, Sven Strübing kämpfte viele Wochen gegen den Tod. Dass er es geschafft hat, gleiche einem Wunder, sagt Chefarzt Werner Christe bei der Abschlussvisite in der Brandenburg-Klinik.
Sie haben es geschafft.
War ein weiter Weg.
Ich weiß, was Sie alles durchgemacht haben und das macht uns alle sehr froh.
Die Brandenburg-Klinik in Wandlitz ist auf Patienten wie Sven Strübing eingestellt, bietet ein breit aufgestelltes Reha-Programm. Und doch reichen die Kompetenzen nicht, vor allem wenn es um Erkrankungen an der Lunge geht. Die Brandenburger haben sich deshalb Kooperationspartner in Berlin gesucht. Gleich hinter der Landesgrenze in Buch gibt es die Evangelische Lungenklinik. 2-mal in der Woche tauschen sich die Spezialisten aus und legen Therapiepläne fest. Das sei ein Riesenfortschritt, freut sich der Chefarzt der Lungenklinik Christian Gohe. Vor einem Jahr war das noch undenkbar.
Und dann haben wir ein Verteilungsnetzwerk gegründet in Berlin über den Senat in Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg, um sicherzustellen, dass die Patienten, die dann keine intensivmedizinische Versorgung mehr benötigen, aber immer noch sehr, sehr hinfällig sind, dass sie zentral versorgt werden.
Allerdings, wie die Kooperation honoriert wird, sei nach wie vor nicht geklärt, sagt Chefarzt Werner Christe aus der Brandenburg-Klinik.
Es gibt nach meiner Kenntnis bisher weder eine Fallpauschale noch eine Abrechnungsziffer. Aber ich denke, vom Konzept her ist es das Richtige für die Patienten. Und man muss jetzt schauen, wie eine Finanzierung funktionieren kann.
Corona-Patient Sven Strübing schert sich darum nicht mehr. Seine ambulante Nachsorge ist jetzt geklärt. Jetzt will er
zurück ins Leben. Das war immer mein Motto.
Ein Long-Covid-Patient, der das Schlimmste überstanden hat. Der Bericht war von Michael Lietz. Trotz solcher Beispiele lässt die Impfbereitschaft nach Auskunft von Ärzten und Impfzentren inzwischen weiter nach. Es gäbe offenbar eine gewisse Sorglosigkeit, heißt es. Vor diesem Hintergrund hat die Berliner Gesundheitssenatorin Kalajdzic erneut gewarnt, dass sich auch hier die Delta-Variante des Virus schnell ausbreiten könnte. RBB-Reporter Boris Hermel mit den Einzelheiten.
Derzeit macht die Delta-Variante laut Kalajdzic etwa 5,5% aller Corona-Infektionen in der Hauptstadt aus. Auch wenn der Wert noch niedrig sei, zeige ein Blick nach Großbritannien, wie rasch die Inzidenzen nach oben schnellen könnten. Deshalb müsse sich auch Berlin auf eine 4. Infektionswelle einstellen. Weil die Delta-Variante sich vor allem bei Kindern und Jugendlichen ausbreite, fordert Kalajdzic die Eltern auf, sich schnell impfen zu lassen. Sie spricht sich außerdem dafür aus, die Impfzentren Tegel und Messe über den 30. September hinaus am Netz zu lassen. In Großbritannien liegt die Corona-Inzidenz vor allem durch Delta mittlerweile wieder bei 124 Fällen.
Boris Hermel war das. Berlin ist bunt und das ist auch gut so, um ein Zitat des früheren Bürgermeisters Wowereit abzuwandeln. Schon seit Anfang Juni weht vor dem Roten Rathaus die Regenbogenfahne. Der ganze Monat steht im Zeichen von mehr Sichtbarkeit der queeren Community. Am Wochenende beginnt nun offiziell die Pride Week und die soll in diesem Jahr viel politischer werden, wie Inforadio-Reporterin Birgit Radatz berichtet.
Mit Großevents kennt sich Stefan Kuschner bestens aus. 2019 organisierte er im Vorstand des CSD e.V. eine Demonstration anlässlich des Christopher Street Days, zu der fast 1 Million Menschen kamen. Klar, das war vor Corona. Abstands- und Hygienekonzepte brauchte es damals noch nicht. Als der CSD im vergangenen Jahr dann nur online stattfinden sollte, schloss sich Kuschner mit fast ausschließlich ehrenamtlich arbeitenden Menschen zusammen und gründete die CSD Berlin Pride. Für ihn war klar, die Pride gehört auf die Straße.
Da werden wir zusammengeschlagen, beleidigt, diskriminiert, gedemütigt und da bewegen wir uns aber auch. Insofern macht es Sinn, auf die Straße zu gehen und es nicht nur online zu machen.
Fast 5000 Menschen kamen zur ersten Demonstration des Bündnisses im vergangenen Jahr. 2021 herrscht immer noch Pandemie. Deshalb wird es an diesem Samstag 3 verschiedene Sterndemos zu unterschiedlichen Themen geben, begleitet von einem Livestream und einer Abschlusskundgebung am Alexanderplatz. Das hat jedoch nicht nur etwas mit Corona zu tun, erzählt Kuschner.
Ich habe immer gedacht, das macht keinen Sinn, alle unter einen Hut zu packen. Lass sie doch so divers, wie sie sind, weil auch innerhalb unserer Community gibt es noch sehr viele Gruppen und auch Minderheiten, die selbst von uns aus der Community heraus diskriminiert werden. Und machen wir doch dieses Jahr mal diesen Schwerpunkt und lasse sich so zeigen, wie sie sind.
So trifft sich eine Gruppe im Prenzlauer Berg, um auf die Erfahrungen von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans-, Intersexuellen und queeren Menschen aufmerksam zu machen, die in sozialistischen Staaten wie der DDR sozialisiert wurden. Bei der Demo mit Startpunkt in Kreuzberg wird es um die Sichtbarkeit von schwarzen Menschen gehen. In Neukölln kämpfen die Teilnehmenden für mehr Schutz für queere Menschen.
Es ist schon sehr saftig und politisch, was wir da machen. Also das ist durchaus mutig, wenn man damit läuft. Das ist eben nicht die große Party, das ist auch anstrengend.
Für die Sichtbarkeit das ganze Jahr über könnte sich Kuschner vorstellen, regelmäßige Veranstaltungen zu organisieren. Für Drag Queen Morgan Wood ist das nach dem Lockdown endlich wieder möglich, erzählt sie. Auch der gebürtigen Londonerin ist die Sichtbarkeit wichtig. Zweimal im Monat tritt sie künftig im Birgit und Bier in Friedrichshain auf. Der Drag Brunch, den sie am Sonntag anlässlich der Pride in einem Café gibt am Halleschen Ufer, ist jetzt schon ausgebucht.
Das finde ich toll, dass wir jetzt Drag in, also draußen tagsüber machen können, weil normalerweise denken Leute immer, dass Drag Shows ist etwas, das wir nur im Kneipen, in Clubs, im Bars, in Abend ganz in Schatten lebt. Und ich will das so normalisieren.
Zur Show lädt Morgan Wood immer wieder andere Künstlerinnen und Künstler ein, sagt sie auf ihrer Muttersprache.
Ich versuche, die ganze Diversität von Drag abzubilden. Ich bin ein weißer, schwuler Cis-Mann. Das ist schon ausreichend vertreten in der Drag-Community. Ich versuche auch, andere Menschen einzubinden. Drag-Kings, Trans-Menschen, People of Color. Denn Drag macht nicht nur eine Sache davon aus, sondern es bedeutet das alles. All of these
things. Bei Morgan Wood Shows wird es also schnell auch mal politisch. Und das nicht nur zur Pride Week, sondern das ganze Jahr über.
Birgit Radatz war das über die Pride Week, die am Wochenende beginnt. Es ist Sommer, es sind Ferien und auch am Wochenende bleibt Badewetter. Einen Wermutstropfen gibt's vom Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales Lageso. Das warnt vor Saugwurmlarven in einigen Berliner Seen. Die Tiere treten in warmem Wasser vermehrt auf. RBB-Redakteur Ricardo Westphal mit den Details.
Das Lageso bekommt zurzeit vermehrt Meldungen zu Hautausschlägen nach dem Baden im Müggelsee, Schlachtensee und im Jungfernheideteich. Dazu gehören auch Atem- und Magen-Darm-Beschwerden. Die Badedermatitis werde wahrscheinlich durch Zerkarien verursacht. Diese Saugwurmlarven lassen sich im Wasser allerdings nur schwer nachweisen. Deswegen rät das Amt, nicht in trübe oder grünliche Gewässer zu gehen, nach dem Baden gleich die Badesachen auszuziehen und zu duschen. Bei Symptomen sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Ricardo Westphal war das, aber lassen Sie sich die Laune nicht verderben. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer auf inforadio.de und als Podcast.
Inforadio Podcast.